Aber dieser Nimbus, alles, was aus der Natur kommt, ist sanft und gut verträglich. Das ist wissenschaftlich betrachtet einfach Quatsch.
Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast für alle, die mehr über Wildkräuter und Heilpflanzen erfahren möchten. Am Mikro ist Mo und
heute machen wir einen Ausflug in die Wissenschaft und studieren mit einem wahren Experten, was die Pflanzen im Innersten zusammenhält. Es geht um die pharmazeutische Biologie, konkret um pflanzliche Stoffe, die unter Laborbedingungen nach allen Regeln der Analyse untersucht werden. Und in dieses spannende Thema nimmt uns Professor Dr. Robert Fürst mit in die Petrischalen. Er erforscht zelluläre und molekulare Wirkungen von entzündungshemmenden Naturstoffen. Für seine Arbeiten zu pflanzlichen Extrakten wurde er von der Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoffforschung ausgezeichnet. Robert Fürst lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München pharmazeutische Biologie und ist Apotheker und Biochemiker. Und wie die Forschung und er vorgehen und welche Wechselbeziehungen zwischen Wildpflanzen und eben Wirkungen bestehen, darüber erfahren wir jetzt mehr.
Ja, mein Name ist Robert Fürst. Ich bin Professor für pharmazeutische Biologie, eines der fünf Kernfächer innerhalb der Pharmazie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und bin da zuständig, wie es so schön heißt, für die volle Breite der Lehre und natürlich auch der Forschung in diesem Fach.
Ja, und dann wecken Sie doch mal unser Interesse für dieses Fach. Wie sind Sie dazu gekommen und eben auch, warum haben sich dann die Heilpflanzen oder die Arzneipflanzen bei Ihnen so verfangen?
Ja, das Fach ist, muss man sagen, das älteste Fach innerhalb der Pharmazie. Gestartet hat alles, begonnen hat alles mit Heilpflanzen in der Tat, weil das die ersten dem Menschen zur Verfügung stehenden, ja, nennen wir es mal Arzneimittel waren. Arzneimittel nicht in unserem modernen Sinn, aber natürlich haben die Leute sich früher auch gefragt, was kann ich denn nehmen, damit es mir bei einer Erkrankung besser geht. Und so hat alles angefangen. Das haben wir uns von den Tieren abgeschaut, muss man ehrlich sagen. Hat nicht der Mensch erfunden, aber hat er mitgenommen. Und insofern ist das, was wir pharmazeutische Biologie nennen, in der Tat einfach das älteste Fach. Alles geht auf Pflanzen, aber auch Mineralien tatsächlich zurück. Das Fach hat sich aber enorm erweitert, muss man sagen. Wir haben uns von den Pflanzen, ich würde jetzt nicht sagen wegbewegt, aber wir haben es drastisch natürlich erweitert mit den modernsten Arzneimitteln, die wir überhaupt zur Verfügung haben. Denn das Fach geht zum Beispiel auch in die sogenannten Biologika hinein, also Antikörpertherapien beispielsweise. Umfasst aber auch Gen- und Zelltherapien. Da sieht man also, da ist man an der Spitze des ganz Modernen, was es in der heutigen Zeit gibt. Also Sie sehen, es geht wirklich von der Arzneipflanze und dem Naturstoff, der damit verbunden ist, bis hin zu den ganz modernen Formen Protein, Arzneimittel und Gen- und Zelltherapie.
Genau, bleiben wir, um einfach sauber dazu bleiben. Der Wissenschaftler definiert ja gerne am Anfang, Sie haben das so en passant schon gesagt, Arzneistoffe haben Naturstoffe, die also wirkend sind. Und wir sprechen bei Ihnen jetzt weniger wie bei uns von Heilpflanzen, richtig?
Ja, also da geht natürlich viel durcheinander.
Genau.
Es gibt Definitionen, die auch gesetzlich teilweise sind. Also das Arzneimittel, da gibt es ein Arzneimittelgesetz, das ist genau definiert. Was da drin wirkt, nennt man Wirkstoff. Auch das ist ganz genau definiert. Und auch pflanzliche Arzneimittel sind in diesem Arzneimittelgesetz ganz klar definiert. Die unterliegen einfach dem normalen Begriff des Stoffes. Also in einem Arzneimittel ist ein Stoff und ein Stoff kann ein chemisch-synthetisches Molekül beispielsweise sein. Oder auch Pflanzenmaterial, alles, was man daraus gewinnen kann, Extrakte. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr breit. Heilmittel ist ganz was anderes, ganz, ganz was anderes. Das ist im Sozialgesetzbuch geregelt. Ein Heilmittel hat nichts mit Chemie zu tun, sondern es ist ein Verfahren. Ja, also wenn Sie zur Physiotherapie beispielsweise gehen, dann haben Sie eine Heilmittelverordnung wahrscheinlich vorher bekommen. Und alles, was ein Verfahren ist, da ist eben beispielsweise Physiotherapie, das, was die meisten kennen, das ist ein Heilmittel. Also hat überhaupt nichts mit einem chemischen Stoff zu tun, sondern das sind meistens physikalische Verfahren. Ja, und Heilpflanze, da zucke ich auch immer. Ich zucke überhaupt bei dem Begriff des Heilens. Natürlich ist das, was die Ärzte tun, Heilkunde, das ist so definiert. Aber wir alle wissen, das Heilen ist gar nicht so einfach, weil Heilen heißt ja, hinterher ist eine Erkrankung weg. Und da tun sich Heilpflanzen auch sehr schwer, denn dass hinterher eine Erkrankung weg ist, das können wir mit Arzneimitteln nur ganz, ganz selten wirklich bewirken. Das geht zum Beispiel, ja, das beste Beispiel sind sicher Antibiotika. Ja, wenn man was nimmt gegen Bakterien, dann sind die Bakterien hinterher weg, die Krankheit ist hinterher weg. Aber in den allermeisten Fällen sind Arzneimittel ja dann doch das, womit man eine Krankheit eher lindert. Also auch Arzneipflanzen sind dazu da, Krankheiten oder irgendwelche Beschwerden zu lindern, heilen. Ja, wenn die Erkältung weg ist, ist klar, da ist natürlich das Immunsystem noch dabei. Aber dieses Heilsversprechen, da bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil diese Pflanzen können jetzt auch nichts anderes als ganz normale Krankheiten eben zu lindern und heilen in den selteneren Fällen.
Genau, aber das ist so wahrscheinlich bei uns eher so immer dieser Blick des Natürlicheren, ne? Also
Ja,
die
auch
Heilpflanze
sehr
als,
schwierig. Also
genau.
dieser Nimbus, dieses
Ja.
Natürlichere, der ist wirklich Quatsch, muss man ganz klar sagen. Denn entweder kann ein Stoff was und dann ist es dem Organismus, also in dem Fall dem des Patienten oder der Patientin, völlig egal, wo der Stoff herkommt. Das weiß unser Körper nicht, ob der Stoff jetzt aus der Natur kommt oder aus dem Reagenzglas des Chemikers. Das kriegt unser Organismus nicht mit. Und die Natur ist übrigens das allerbeste Beispiel dafür, dass es in ganz vielen Fällen ganz heftig stark wirkende Wirkstoffe mitbringt. Ja, also wir haben ganz, ganz viele Arzneistoffe, die sich von auch Pflanzen oder sonstigen Organismen ableiten und die einfach hochgradig giftig sind. Ja, die wir nur im Laufe der Zeit in den Griff bekommen haben. Aber die Natur bringt unglaublich hoch giftige Stoffe mit sich, aus denen man natürlich was machen kann, völlig klar. Aber dieser Nimbus, alles, was aus der Natur kommt, ist sanft und gut verträglich. Das ist wissenschaftlich betrachtet einfach Quatsch. Man muss natürlich selektionieren und das, was man dann nimmt, um einen Schnupfen und eine Erkältung zu behandeln, natürlich sind das sanft und mild wirkende Arzneimittel. Aber auf der anderen Seite nutzen wir auch wirklich sehr, sehr giftige Stoffe, zum Beispiel in der Chemotherapie. Ja, also da gibt es die ganze Bandbreite und dieser Nimbus des Grünen und des Natürlichen, der ist aus rein wissenschaftlicher Sicht schlicht und ergreifend nicht gegeben.
Genau, aber ich habe mal recherchiert, also der Markt an sogenannten Phytopharmaka ist
Ja.
unglaublich groß und ich glaube, ein Viertel des deutschen Umsatzes bei Apotheken läuft darüber. Also das ist ja auch da richtig krasse Sache,
Ja,
weil die
das
Leute
glaube ich jetzt.
denken, oh,
Das
mir hilft das jetzt.
Glaube ich jetzt nicht. Witzigerweise habe ich
Okay.
gestern die neuen Zahlen,
Okay.
also jetzt die Zahlen aus dem Jahr 2024 nochmal nachgeguckt, weil ich einen Vortrag vorbereitet habe. Ich mache es nicht gerne am Umsatz, weil Umsatz ist Quatsch.
Okay.
Ein Arzneimittel kann teuer sein, Arzneimittel kann günstig sein. Das hängt davon ab, was drin ist und vom Herstellungsverfahren. Woran ich mich gerne orientiere, sind die Packungseinheiten. Ja? Also was wird denn wirklich verwendet? Und da ist es so, da sind wir ungefähr bei jeder siebten Packung im nicht verschreibungspflichtigen Bereich, ja, also jenseits dessen, wofür man ein Rezept braucht. Jede siebte Packung ist ein pflanzliches Arzneimittel in der Tat. Jede siebte. Also es ist jetzt nicht gigantisch groß, aber auch nicht nichts, das muss man schon sagen. Und wenn man dann überlegt, dass von jeder siebten Packung mehr als die Hälfte in den Bereich der Erkältungskrankheiten geht, da sieht man dann natürlich schon, dass das also pflanzliche Arzneimittel haben in bestimmten Anwendungsgebieten einfach wirklich ihren Anker und sind da Schwergewichte.
Genau, und darüber wollen wir ja vor allem jetzt
Ja.
sprechen. Und also vor allem eben, also aus dieser traditionellen Anwendung eben in die erforschte Anwendung kommen. Denn da sind wir auch absolute Laien und freuen uns, dass Sie uns da heute ein bisschen Nachhilfe geben, wie Sie überhaupt vorgehen. Also wie funktioniert das? Also Sie haben einen Weißdorn und jetzt.
Ja, also wir hatten natürlich in der Tat, darauf spielen Sie an, mal so ein Forschungsprojekt mit Weißdorn, Crataegus heißt die Pflanze, und da sind wir drauf gekommen, weil wir uns einfach dafür interessiert haben, wie sieht es denn aus? Traditionell wurde diese Pflanze immer mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht, insbesondere mit einer nachlassenden Aktivität des Herzens. Man nennt das Herzinsuffizienz, wenn also die Schlagkraft nicht mehr so gegeben ist. Und haben uns dann gefragt, ja, man weiß schon viel, man weiß viel auf die Wirkung des Herzens. Wir in unserem Labor sind aber Spezialisten für das vaskuläre System, also für Gefäße, und haben uns dann da angeguckt, könnte das denn sein, dass zu dieser Wirkung auf das Herz noch eine Wirkung auf die Gefäße dazukommt? Das war so unser Ausgangspunkt. Ja, und da muss man jetzt vieles berücksichtigen. Also wir im Labor sind darauf angewiesen, dass wir diese Stoffe, ich nenne es jetzt einfach mal Stoff, das sind meistens Extrakte, also mit irgendeinem Lösungsmittel wird aus Pflanzenmaterial was rausgeholt, ja.
Genau.
Und diese Extrakte, da sind wir darauf angewiesen, dass die von hoher Qualität und von gleichbleibend guter Qualität ist. Und da haben wir ganz, ganz oft Kooperationen mit Firmen, weil wir arbeiten wirklich pharmakologisch, biologisch. Ja, wir sind jetzt nicht die Spezialisten dafür, dass wir in der Natur rumrennen oder irgendwo hinfahren und da Pflanzen sammeln und dann aus diesen Pflanzen was machen im Sinne eines Extraktes. Das machen die Profis. Und da gibt es andere Arbeitsgruppen, aber auch Firmen. Und in diesem Projekt mit dem Weißdorn hatten wir einfach einen Extrakt genommen, den es auf dem Markt gibt. Hintergrund ist, dass dieser Extrakt eben sehr gut charakterisiert ist. Man weiß, was der im Menschen schon tut. Man weiß, dass der sicher ist. Und man kennt die Zusammensetzung dieses Extrakts. Und das ist für uns extrem wichtig. Sie kennen Wein natürlich. Wer Weinliebhaber ist, da wissen Sie, gleiche Rebe, gleicher Weinhang, ja, gleiches, also die eine Rebe steht halt da und in einem Jahr ist der Wein gut, im anderen Jahr ist er nicht ganz so gut, im nächsten Jahr ist er exzellent. Das heißt also, solche Naturprodukte unterliegen ja einer enormen Schwankung. Klima, ja, und so weiter. Das wollen wir aber bei einem Arzneimittel natürlich nicht, ja. Also ich will ja nicht, dass es in einem Jahr gut wirkt, im nächsten Jahr besser wirkt und im übernächsten Jahr nicht wirkt. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass die Zusammensetzung, weil darauf beruht das ja, der Wein ist unterschiedlich zusammengesetzt. Und beim Arzneimittel wollen wir eben nicht, dass das von Jahr zu Jahr, von Charge zu Charge schwankt, diese Zusammensetzung. Und deswegen Standardisierung ist hier das Stichwort. Möglichst immer das gleiche Inhaltsstoffspektrum oder Muster. Ja, und das nutzen wir dann, damit wir eben verlässliche, robuste Daten bekommen, nutzen wir dann solche Extrakte und machen dann schlicht und ergreifend Experimente im Labor. Also wir sind ein Arbeitskreis, eine Arbeitsgruppe, die eben in vitro, wie es so schön heißt, arbeitet. Also unsere Modelle sind insbesondere 2D- und 3D-Zellkultursysteme. Ja, wir arbeiten also an humanen Zellen im Labor und dann nimmt man diese Extrakte und gibt die schlicht und ergreifend auf diese Zellen und schaut sich an, was passiert. So können Sie sich das ganz, ganz grob vorstellen. Dann gibt es natürlich 112.000 Messverfahren, um rauszukriegen, was dann in der Zelle passiert, was mit der Zelle passiert und was das dann für eine Erkrankung bedeutet. Da ist natürlich noch ein großer Schritt dazwischen. Wir arbeiten an zellulären Systemen. Der nächste große Schritt wäre der Tierversuch. Da versucht man natürlich so weit wie möglich das zu verringern. Das ist mittlerweile auch wirklich gelingt auch sehr, sehr gut. Trotzdem, die Wahrheit liegt dann immer im Organismus, sei es in der Maus oder noch besser natürlich im Menschen. Also solche Dinge kann man natürlich dann auch auf den Menschen irgendwie übertragen. Aber das ist dann das, was wir auch nicht mehr anbieten können. Dafür braucht man dann ganz, ganz große Geldsummen, muss ich sagen. Das ist dann auch meistens nicht mehr abdeckbar von Universitäten. Wenn man dann solche Dinge im Menschen nachvollziehen will, ist man in klinischen Studien. Ja,
Genau,
und
das
wir
heißt, es ist
decken das in der Mitte quasi ab, wo wirklich
okay.
Grundlagenforschung an Zellen stattfindet. Und wir fragen uns, was passiert mit den Zellen? Und wie gesagt, vor allem, was passiert in den Zellen? Und das nennt man einfach molekulare oder zelluläre Mechanismen. Ja? Also, was machen die Stoffe, die im Weißdornextrakt drin sind, zum Beispiel mit der ganzen Maschinerie in der Zelle? Ja? Wie wird das gesteuert? Welche Signalwege, sagt man da zum Beispiel, oder irgendwelche anderen Systeme ändern sich in der Zelle so, dass das kranke System positiv beeinflusst wird? Ja, das
Faszinierend,
ist,
aber
da kann man
da haben
viel
Sie auch was
steuern.
rausgefunden.
Ja, da haben wir auch was rausgefunden, genau. Also mit unserem Weißdornextrakt, da haben wir natürlich in Endothelzellen geguckt. Die Endothelzellen, das sind die Zellen, die jedes Blutgefäß im Inneren quasi auskleiden. Also da, wo das Blut mit der Gefäßwand, ja, mit dem Schläucherl in Kontakt steht, das sind die Endothelzellen. Und da spielt sich ganz, ganz Faszinierendes ab. Und wir haben uns angeguckt, bei Herzinsuffizienz hat man auch Ödeme. Ja, da bilden sich Ödeme. Also Wassereinlagerungen in ganz unterschiedlichem Gewebe, in den Beinen, aber auch in der Lunge, was natürlich sehr gefährlich ist, weil das dann die Atmung beeinträchtigt. Ja, und dieser Wasseraustritt aus den Gefäßen, Kennt jeder, wenn irgendwie was anschwillt, kommt da eben massiv Wasser aus den Gefäßen. Das funktioniert wirklich so, dass diese Endothelzellen ja sich voneinander entfernen und Löcher bekommen, ja, wie so ein Sieb, und dann kann da Wasser durchfließen und wir kriegen eben Ödeme. Und da haben wir geguckt, was passiert denn da, was macht denn der Weißdornextrakt, der natürlich dann im Blut auch ist und in Kontakt mit diesen Endothelzellen kommt, wie beeinflusst denn der diese Entstehung der Löcher zwischen den Endothelzellen, damit da weniger Wasser durchgehen kann. Und es war in der Tat total faszinierend zu sehen, dass diese Löcher dann dramatisch zurückgehen, wirklich dramatisch zurückgehen. Und ja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese Endothelzellen sich besser aneinander wieder anlagern können und wieder festhalten können. Die machen
Das
das
heißt,
natürlich.
der repariert diesen Gartenschlauch sozusagen,
Der
wenn man
repariert
das.
diesen Gartenschlauch, genau, der repariert den Gartenschlauch, der macht diese Löcher wieder dicht. Diese Zellen benutzen tatsächlich ein Protein, um sich aneinander festzuhalten, ja, und dieses Protein verschwindet, wenn Wasser rausgeht und die Löcher kommen. Und es kann wieder zurückkommen, und dieses Zurückkommen, das wird massiv verbessert durch diesen Weißdornextrakt. Das war
Oh,
schon spannend, echt spannend zu sehen.
und
Genau.
dann haben Sie diese Erkenntnis, können aber im Prinzip die dann nur weiterreichen an die nächsten, die dann klinische Studien machen können, oder?
Ja, aber gut, die klinischen Studien gab es ja schon. In dem Fall war die Forschung darauf angelegt, zu erklären, wie dieser Weißdornextrakt funktioniert. Bei
Okay.
diesen Arzneipflanzen, die wir untersuchen, ist es ganz oft so, dass sie schon klinisch viel wissen. Also sie wissen, dass sich das positiv im Menschen auswirkt, aber oft hat man das gemacht zu einer Zeit, wo man noch keine Ahnung hatte, wie Zellen genau funktionieren, was da in der Zelle los ist und wie das genau vonstatten geht. Und diese Lücke können wir mittlerweile ganz, ganz oft mit unseren modernen Verfahren füllen, indem wir uns die Frage stellen, okay, auf der einen Seite ist die Chemie des Extraktes, wir wissen da, welche Stoffe sind da drin, und auf der anderen Seite sind die Erkenntnisse am Menschen, ja, die Herz-Kreislauf-Erkrankung wird verbessert, aber wie? Wie klappt es denn genau? Und unsere Aufgabe ist ganz, ganz oft, wenn wir bekannte Extrakte verwenden, in diese Lücke vorzustoßen und zu erklären, was die Mechanismen sind, was im
Also
Körper genau passiert.
das heißt, die nehmen wirklich gut untersuchte Pflanzen wie Ingwer oder Johanniskraut oder
Genau, zum Beispiel, ja, mit Ingwer haben wir uns auch beschäftigt. Johanniskraut ist jetzt was im ZNS, im zentralen Nervensystem, also im Gehirn wirkt. Das ist nicht unser Metier, geht in die neurologische Ecke. Da sind wir keine Experten. Wir sind vor allem an Entzündungsprozessen interessiert und an kardiovaskulären Problemen. Ja? Also alles, was sich in den Gefäßen und mit den Gefäßen abspielt, das ist so unsere Expertise. Aber das ist die Ecke. Wenn wir einen Extrakt, der schon gut bekannt ist, oder eine Arzneipflanze, die schon sehr lange und gut bekannt ist, nutzen. Das ist das eine. Die andere Ecke, und die ist viel größer natürlich bei uns, wir suchen natürlich auch nach neuen Dingen. Das ist völlig klar. Ja, wo man noch gar nichts weiß. Und da sind wir natürlich vor allem auf Kollaborationspartner angewiesen, die uns sagen, ja, wir haben jetzt da diese und jene Pflanze untersucht, also Kooperationsprojekte mit verschiedenen Arbeitsgruppen aus dem Ausland, ja, wo man dann, die bringen einfach Material, wo sie sagen, ja, in unserer Volksmedizin wird Pflanze XY gerne eingesetzt für dieses und jenes. Gibt es da eine Rationale dafür? Ist das eigentlich vernünftig? Kann man das mit den modernen wissenschaftlichen Methoden nachstellen? Ist es auch wirklich so? Also ist dieses traditionelle Wissen wirklich mit dem vereinbar, was unsere modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse hergeben? Das ist manchmal so, aber manchmal auch nicht, muss man sagen. Ja, also
Genau, das heißt, sie gehen
muss da
dann praktisch
genau hinschauen.
schon stark in die Ethnopharmazie. Also sie holen sich das jetzt aus anderen Erdteilen oder schauen, gibt es hier noch Dinge?
Ja, also wir selber machen das nicht, sondern das machen andere Arbeitsgruppen. Also wenn man
Okay.
zum Beispiel Ethnobotanik oder sowas betreibt, da muss man ja
Ja.
wirklich spezialisiert dafür
Ja,
sein. Sie
genau.
müssen sich auskennen in dem jeweiligen Land. Am besten kommen sie auch aus dem Land, und dann können sie mit den
Genau.
dortigen indigenen Bevölkerungen oder mit den Heilern oder was auch immer reden, Interviews führen, das Ganze dokumentieren. Und dann gibt es natürlich noch den großen Schritt des Nagoya-Abkommens, wo man dann natürlich gucken muss, wenn man solche Dinge dann in unser Land importiert, dass da ein Agreement abgeschlossen wird, damit wir dieses Wissen nicht jetzt ausnutzen, wobei wir arbeiten ja nicht kommerziell, sondern rein wissenschaftlich, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, dass man dieses Nagoya-Abkommen natürlich beachtet. Ja, und dann bringen uns diese Arbeitsgruppen tatsächlich einfach Extrakte oder Pflanzenmaterial, ja. Und wenn wir dann die Importerlaubnis haben, können wir dann beginnen, das Ganze zu untersuchen.
Mhm.
Das läuft dann, wie schon beschrieben, für den Krategus, für den Weißdorn, eben ab, dass wir, das nennt man Screenen, also ganz, ganz breit gucken, ob man diese Extrakte eben einsetzen kann auf den Zellen und ob, ich sage dann immer, ob diese Zellen zucken. Also sprich, ob die krankhaften Eigenschaften dieser Zellen dann sich bessern. Ja, da haben wir verschiedene Testsysteme, ziemlich viele, wo man dann eben ja auch sehr, sehr viele Extrakte gleichzeitig und parallel untersuchen kann, um zum Beispiel einfach mal Daumen zu heben und Daumen zu senken und zu sagen, ja, da ist eine Aktivität oder nein, da ist keine Aktivität.
Gibt es denn gerade so eine Top 3 oder was besonders hip gerade ist oder was, woran Sie gerade arbeiten?
Klar gibt es, aber das darf ich Ihnen natürlich nicht verraten.
Natürlich nicht. Nee. Also,
gibt es
genau.
Immer, ja, natürlich. Ja. Wir haben immer was im Labor. Es müssen ja nicht unbedingt auch immer Pflanzen sein, sondern wir haben natürlich auch, der Begriff des Naturstoffs ist ja nicht auf die Pflanze beschränkt, sondern das können ja auch Naturstoffe aus Pilzen sein, aus Flechten, aus Bakterien, aus allem Möglichen. Ja, und natürlich haben wir da immer heiße Dinge, die wir untersuchen. Da verraten wir natürlich nicht viel, weil sowas könnte natürlich immer auch zu einem Patent führen. Das behält man sich dann natürlich immer vor, muss man schauen. Kann natürlich auch zu einer Entdeckung eines neuen Moleküls führen, mit einer tollen pharmakologischen, also mit einer Eigenschaft, was es einfach nützlich macht gegen eine bestimmte Krankheit. Und da sind wir erstmal sehr, sehr restriktiv mit Informationen.
Das verstehe ich, aber vielleicht können wir einfach auf so klassische Dinge, die eben schon gut bekannt sind, in ihren Wirkungen nochmal eingehen, wie zum Beispiel den Holunder. Sie sagten ja, Sie gucken auch, was bei Entzündungsprozessen funktioniert.
Genau.
Das reicht uns vielleicht auch an der Stelle zu wissen, wie Sie zum Beispiel den untersucht haben und was Sie da vielleicht nochmal sozusagen neu bestätigt haben, was Hildegard von Bingen vielleicht auch schon wusste.
Ja, Holunder ist jetzt gar nicht so ein gutes Beispiel, weil wir da nicht so viel gemacht haben, aber Ingwer haben wir.
Relativ viel gemacht,
muss ich sagen. Ingwer enthält ja wunderbare Scharfstoffe mit schönen Namen, die heißen Gingerole und Sugarole. Und das ist das, wenn man in den Ingwer beißt, was man merkt, ja, was wirklich scharf daherkommt. Und ja, diese Scharfstoffe können in der Tat sich auf die Gefäße auswirken. Die verhindern nämlich, dass diese Gefäße, da muss ich ein bisschen ausholen. Also Entzündungsprozesse beispielsweise funktionieren so, dass weiße Blutkörperchen ja aus dem Gefäß raus müssen und in das Gewebe müssen, um dort ihre Verteidigungseigenschaften zu entfalten. Und das Endothel, das ich vorhin erklärt habe, diese Auskleidung der Röhre, die sorgt dafür, dass eben so ein weißes Blutkörperchen durch kann oder nicht durch kann. Ja, und sowas wird dann beeinflusst beispielsweise durch solche Pflanzenextrakte. Super faszinierend. Man sieht dann beispielsweise, dass mit diesem Ingwer der Durchtritt von diesen weißen Blutkörperchen nicht mehr so gut funktioniert. Also diese massive Entzündung dadurch abklingt. Ne?
Mhm.
Wirklich ganz, ganz faszinierende Erkenntnisse. Also so kann man sich das grob vorstellen. So kann man Modelle haben für bestimmte Erkrankungen. Wir haben Modelle im Labor und testen dann diese Extrakte und auch einzelne Moleküle aus diesen Extrakten auf diesen Modellen.
Aber holen Sie sich dann auch schon mal so Anregungen aus der Geschichte, dass Sie geguckt haben, okay, wogegen, also wie ist es beschrieben worden und führen das dann praktisch wirklich jetzt in die Jetztzeit und in die Zukunft?
Ja, diese Anregungen kann man sich wirklich holen. Das war jetzt bei Ingwer nicht unbedingt der Fall, aber wir haben das für andere Pflanzen gemacht, allerdings nicht veröffentlicht. Also Andornkraut haben wir uns zum Beispiel mal intensiv angeguckt, nicht veröffentlicht und haben nämlich deswegen nicht veröffentlicht, weil schlicht und ergreifend nichts rauskam. Ja, da wurden auch bestimmte Dinge berichtet in alten Büchern und wir haben versucht,
Augenheilkunde, glaube ich, ne?
Zum Beispiel, genau. Und wir hatten auch den Verdacht, dass da was Entzündungshemmendes dabei sein kann und haben uns das angeguckt. Da war halt schlicht und ergreifend nichts. Also diese alten Kräuterbücher, diese alten Erkenntnisse, die es da so gibt, die können wir als Inspirationsquelle gut benutzen. Das ist aber nicht das Nonplusultra. Ja? Was da drin steht, ist oft auch wirklicher Quatsch und auch oft Quacksalberei, weil man damit auch Schaden anrichten kann. Die alten Kräuterbücher, das ist ja so in der Antike entstanden, mit Dioskurides ging es mal so los. Und wenn man da so reinschaut, das ist schon immer lustig, weil der Laie stellt sich dann vor, ja, das schlägt man dann auf und dann schaut man die Pflanze nach und jene Pflanze nach. Das ist aber nicht so, weil ich sage Ihnen gleich, von der Hälfte der Pflanzen wüsste ich jetzt
Genau.
nicht, ob das die Pflanze ist, die
Genau.
wir auch heute mit dem Namen bezeichnen und ob der Gute das damals auch wirklich, also wirklich diese Pflanze gemeint hat oder nicht eine andere. Da kann man ganz, ganz viel allein an dem Punkt schon forschen. Und dann stehen da manchmal Anwendungsbereiche drin, die völlig hanebüchen, also wirklich völlig hanebüchen sind, auch mit unserem modernen Begriff der Erkrankung. Ja, man muss sich immer vorstellen, die haben ja noch die Vier-Säfte-Lehre im Hinterkopf gehabt und haben eine ganz andere Vorstellung von Erkrankungen gehabt. Also auch bei Hildegard von Bingen zum Beispiel habe ich auch mal reingeguckt, die hat ja da auch ganz viel gemacht, wobei das immer Abschriften sind, man weiß ja nicht genau, was aus ihrer Feder stammt, aber nichtsdestotrotz, für Weißdorn habe ich da auch mal reingeguckt. Und die gute Hildegard hat einfach gesagt, ja, Weißdorn kann gar nichts und den braucht man nicht und kann man zu nichts benutzen. Man sieht, das ist sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Und gerade im Mittelalter und vor allem im Spätmittelalter ist da wahnsinnig viel Fantasie dazugekommen. Das war auch so die Zeit, wo diese Kräuterbücher explodiert sind. Nicht von Wissen, sondern wirklich der eine Autor hat versucht, den anderen zu übertreffen und hat halt noch was dazu geschrieben und noch was dazu geschrieben. Ich will das jetzt überhaupt nicht madig machen. Ganz im Gegenteil, das sind wertvolle Inspirationsquellen, um zu schauen, haben wir denn die Pflanze überhaupt schon auf dem Schirm gehabt? Haben wir die untersucht? Ist es die Pflanze, die er oder sie auch wirklich meint? Wenn ja, was stehen denn da für Anwendungsangaben drin? Ja, als was wurde das denn benutzt? Und da fällt natürlich schon alles weg, wo wir heute klar wissen, das ist giftig. Ja, alles, was beispielsweise Aristolochiasäulen enthält, ja, die Osterluzei, da braucht man nichts untersuchen. Das ist giftig. Punkt. Ja, also da fällt das schon mal weg. Und das, was übrig bleibt, da kann man sich dann angucken, okay, ist es jetzt rational bei dieser Erkrankung? Und ja, dann kann man schon gucken. Kann ich das nachstellen? Ja, kann ich das im Labor wirklich nachstellen? Und da kommt oft raus, nein, aber es kommt in einigen Fällen auch raus, ja. Also das ist quasi so dann die Rationalisierung. Mit der heutigen Vernunft guckt man da drauf und versucht zu begründen, warum man was einsetzen kann und warum man was nicht einsetzen kann.
Gibt es denn dann, also wir sind ja hier auch wirklich Laien in diesem Podcast und sagen manchmal auch, Mensch, dann setzt euch eine Schafgarbentinktur an, die wirkt dann gegen Bauchschmerzen. Würden Sie da zucken, also nicht nur bei den Zellen, sondern auch bei uns und sagen, um Himmels Willen,
Nein.
Leute, was tut ihr da mit eurer Selbstmedikation?
Man kann in der Selbstmedikation viel falsch machen. Also wenn man da überhaupt kein, also erstens mal braucht man ein gewisses botanisches Wissen, um Pflanzen auch wirklich zu
Ja,
identifizieren.
das ist klar.
Das ist klar. Und dann braucht man natürlich schon auch den Rat hoffentlich eines Apothekers oder einer Apothekerin, denn in vielen, vielen Pflanzen stecken auch Dinge drin, die sind einfach giftig, wenn man sie in der freien Wildbahn sammelt. Also Beinwell beispielsweise, ja, so einen schönen Beinwelltee würde ich nicht auf Dauer trinken, da sind Pyrrolizidin-Alkaloide
Das wissen wir aber
beispielsweise
auch,
drin.
das sagen wir auch
Genau. Also,
tatsächlich, ja.
wenn dieses Hintergrundwissen, ja, das ist schön, wenn es da ist, ne, da freue ich mich total. Wenn das nicht da ist, kann man auch ganz, ganz viel falsch machen. Wenn man da die einschlägige, heutzutage gute Literatur nimmt, dann bin ich da voll einverstanden. Aber Sie müssen sich immer klar machen, ein Tee ist aus meiner Sicht kein Arzneimittel, mit dem man gravierende Erkrankungen behandeln kann. Ja, da kann man Magenunwohlsein behandeln, den kann man nutzen, so einen Tee beispielsweise, wenn man erkältet ist, das funktioniert immer ganz gut. Schleimdrogen, wie wir sagen, also Arzneipflanzen, die Schleimstoffe liefern, die dann schön den Rachen bedecken gegen Reizhusten. Sowas ist ganz, ganz wunderbar. Kamille natürlich beispielsweise bei Reizmagen, Reizdarm, Pfefferminztee. Wunderbar. Also alles, was so ins gastrointestinale Unwohlsein geht oder in Erkältungskrankheiten geht, alles ganz toll. Wenn wir ernsthafte Erkrankungen behandeln, ja, also wenn ich da das Buch von der Maria Treben aufschlage, das nach dem Zweiten Weltkrieg so ganz berühmt geworden ist und das natürlich auch bei meiner Oma zum Beispiel rumstand, da steht viel Vernünftiges drin, aber auch sehr viel, ich sage es auf Bayerisch, Schmarren einfach, ja. Und da zucke ich dann als Wissenschaftler natürlich schon zusammen. Ja, man muss man darf den Tee gerne für sinnvolle Dinge nutzen, aber sobald es ernster wird, also wenn man dann Geschwulsterkrankungen sieht mit einem Tee, da zucke ich zusammen. Auf der einen Seite kann man Unsinn treiben, wenn es ins Toxikologische, also ins Giftige geht. Da hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so oft Bedenken, weil die Leute vielleicht wissen, was sie einsetzen können und was nicht. Bedenken hätte ich dahingehend, dass man effektive Therapien nicht macht und sich nur mit einem Tee behandelt. Und das gibt es leider oft, dass Leute sehr, sehr stark auf die Naturheilkunde zurückgreifen und dann Probleme entstehen, die man einfach mit solchen einfachen naturheilkundlichen Methoden nicht angehen kann.
Umgekehrt nutzt die, genau, die Onkologie ist natürlich trotzdem eine Wissenschaft, die auch ganz viel aus der Natur,
Extrem viel.
ne,
Das
Wahnsinn
ist,
nutzt.
ja, das
Aber
wissen die
natürlich
Ärzte
auch Giftstoffe
ganz
wie die
oft
Eibe
nicht.
oder so, genau.
Genau. Das wissen die Ärzte ganz oft nicht, aber da die Apotheker schon und Leute, die sich mit Pflanzen auskennen, auch. Ganz, ganz viele Therapeutika im onkologischen Bereich gehen eins zu eins auf Stoffe in Pflanzen zurück.
Ja.
Ja, Vinca-Alkaloide werden eins zu eins isoliert und als Chemotherapeutika verwendet. Oder die pazifische Eibe,
Genau.
es wird jetzt zwar nicht mehr isoliert daraus, man versucht natürlich immer Alternativverfahren zu gewinnen, weil man natürlich sonst auch ans Ausrotten von Pflanzen käme, muss man schon auch sehr, sehr aufpassen.
Ja, sehr guter
Aber
Punkt.
da werden Alternativverfahren entwickelt, um diese pflanzlichen Stoffe anders herzustellen. Und dann, also ohne Taxol, ohne Paclitaxel, ist nach wie vor die Brustkrebstherapie
Genau.
nicht vorstellbar. Wenn sie spät diagnostiziert wurden, leider, oder einen sehr aggressiven Tumor haben, kommen sie auch heutzutage bei Brustkrebs an einer Chemotherapie nicht vorbei. Und natürlich sind da Naturstoffe und viele Stoffe auch aus Pflanzen hochwirksam eben als Wirkstoffe dabei.
Genau, und sie tunen die ja im Prinzip auch noch, ne? Also die Natur liefert ihnen einen Grundstoff
Genau,
und der wird dann
genau.
sozusagen unter ihren magischen Händen noch
Das
magischer.
sind jetzt auch wieder nicht wir, sondern Kollegen. Sie
Okay.
sehen, für alles gibt es ein Spezialgebiet. Also sowas ist dann typische Medizinalchemie, dass man also Stoffe nimmt, Stoffe aus der Natur nimmt und dort was verändert, da was verändert. Das ist gang und gäbe. Das sind dann sogenannte Naturstoffderivate. Und ja, die werden dann in den Händen der Chemiker modifiziert, verändert, besser gemacht, ja, verträglicher gemacht oder stärker wirksam gemacht, je nachdem, wo es hingeht.
Ja, und vor allem auch standardisierbar gemacht. Ich habe hier vor mir ein
Ja.
Gemmo-Präparate Hagebutte, weil ich eben auch mit einer Erkältung laboriere. Aber
Ja.
fragen Sie mich bitte nicht, was da drin ist. Und ich hoffe, ich überlebe das. Ich bin mir fast sicher. Aber eben, ich darf das ja auch nur an mir selber ausprobieren. Ich würde das jetzt niemals jemandem geben. Aber ich glaube natürlich auch daran. Also da haben wir natürlich den Aspekt der Selbstwirksamkeit und der
Ja, da haben wir natürlich den
Placebos.
Aspekt des Placebos. Wir haben vor allem, und das wird immer unterschätzt, da wird immer so ein Nimbus gemacht, dass das irgendwie was Besonderes ist. Also, dass eine Arzneipflanze gegen eine Erkrankung anwirkt, hat ja, das ist oft ein Konkurrenzverhältnis zu unserem Immunsystem. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich nehme mal an, Sie machen das bei einer Erkältung, ja,
Ja.
und bei einer Erkältung sind wir bei banalen Erkrankungen und solche Erkrankungen gehören ja zu den sogenannten selbstlimitierenden Erkrankungen. Ja, also selbstlimitierend heißt nichts anderes, als dass unser Immunsystem einfach gut dagegen vorgeht und Sie sind nach 7 bis 10 Tagen oder vielleicht 2 Wochen, war's das. So, und jetzt überlegen Sie, was kann dann Ihr Therapieversuch, was kann der eigentlich können? Was ist das Maximum dessen, was möglich ist? Dass die Symptome leicht gelindert werden, okay, aber selbst die besten Therapeutika holen da nicht mehr raus, als dass es Ihnen 1, 2, 3 Tage früher besser geht. Mehr können Sie von so einer Therapie bei einer selbstlimitierenden Erkrankung nicht erwarten. Ja,
Nee, aber ich
und
umgebe mich
so
eben,
ist
wie Sie
es.
so schön sagen, mit dem Nimbus, dass ich das jetzt selber angesetzt habe, dass
Jawohl.
ich mit dieser Hagebutte in Kontakt war und dass ich glaube, dass sie mir
Bedingt.
hilft.
Ich kann das nur unterstützen. Also tun Sie das, weil alles, was Ihnen gut tut, tut auch Ihrem Immunsystem gut. Ja, und was Ihrem Immunsystem gut tut, hilft Ihnen auch, einen Infekt schneller zu bekämpfen und ihn loszuwerden.
Gehen wir nochmal, weil das einfach so spannend ist, die paar Minuten, die wir noch haben. in dieses Thema Forschungsdesign. Sie sagten das ja gerade schon, es gibt für alles Spezialisten und Sie haben nur dieses, nur in Anführungsstrichen, diesen einen Ausschnitt. Wie sieht es aus? Kommt man überhaupt an Gelder? Wie ist der Stellenwert der Forschung gerade? Es gab 2015 einen Nobelpreis für die Artemisia-Annua-Forschung. Hat das
Ja.
danach einen Peak gegeben oder sagen Sie, es sind so Wellen und jetzt ist es gerade wieder unten? Also
Ja.
wie ist es gerade?
Ja, also Naturstoffe sind immer ein bisschen schwierig, weil vor allem auch in der Medizin nicht wirklich gut bekannt ist, dass ungefähr 2 Drittel unseres Arzneistoffschatzes tatsächlich auf Naturstoffe zurückgeht.
Immer
Insofern
noch. Also
ist
ich
jetzt
denke ja,
immer
dass
noch, ja,
ja.
es gab auch eine Zeit, das waren so die 90er Jahre, da haben auch viele Pharmafirmen angefangen, ihre großen Naturstoffprogramme. Viele hatten exzellente Naturstoffprogramme. Die haben angefangen, das sein zu lassen, was natürlich ein bisschen schade ist. In manchen Bereichen sieht man schon, dass der Trend sich umkehrt. Also wenn es um beispielsweise ganz prominent Antibiotika-Forschung geht, da war das schon immer in den Köpfen verankert. Auch der Geldgeber, Antibiotika, das sind ja fast immer und ausschließlich Stoffe, die aus Organismen kommen. Das war schon immer so, ja. Andere Bakterien produzieren Abwehrstoffe, um sich gegen ihre bakteriellen Nachbarn und Feinde zu wehren. Und da kommt dieser Zusammenhang schön zum Ausdruck. Ich denke, gerade in der Antibiotikaforschung hat man das besser verstanden, dass da Naturstoffe wichtig sind. Wenn Sie jetzt aber bei uns gucken, Herz-Kreislauf-Forschung und sonstige Dinge, Entzündungsforschung, da sind Naturstoffe wirklich noch werden stiefmütterlich behandelt. Also es ist schon so, dass man da um Geld konkurriert und um Geld ringen muss und dass wir keinesfalls in Geld schwimmen. Das ist sicherlich nicht so.
Nee,
Ich will
das.
jetzt auch nicht zu sehr jammern. Es ist jetzt nicht so, dass niemand das unterstützt und unsere Forschung unterstützt. Das ist nicht so. Wir haben natürlich Kooperationen mit Firmen, die sehr daran interessiert sind, dass Naturstoffe vorankommen und dass auch pflanzliche Stoffe vorankommen, auf jeden Fall. Aber wenn man sich so die großen Forschungsförderungsorganisationen anschaut, die verstehen oft nicht, was wir mit diesen Naturstoffen wollen. Also da muss man schon auch, ich sage jetzt mal, wissenschaftliche Lobbyarbeit betreiben, dass es eben sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig ist, an diesen Naturstoffen zu forschen und dass wir jetzt nichts Exklusives oder irgendwie was Komisches machen, sondern dass wir da mit allen Methoden, mit allen modernen Methoden der modernen Naturwissenschaft an diesen Naturstoffen forschen.
Und
Ja.
ich kann mir vorstellen, dass es ja auch ein sehr internationales Geschäft ist und in anderen Erdteilen diese Naturstoffe ja auch einen anderen Stellenwert haben.
Absolut, ja. Wobei, wie gesagt, da muss man natürlich unterscheiden, wenn es sich jetzt wirklich um Extrakte dreht, also um Pflanzenextrakte, da ist man ganz, ganz schnell in einem Bereich, wo die Innovationsmöglichkeit in Europa nicht so gigantisch ist, aufgrund der Gesetzgebung. Also wenn Sie mit einer völlig neuen Pflanze daherkommen, also wenn wir jetzt irgendwie mit einem Partner eine völlig neue, in Europa unbekannte Pflanze beforschen würden, da sind die Hürden genauso hoch wie für jedes normale Arzneimittel. Und da sind sie dann also wenn sie das auf den Markt bringen wollen, da können sie mit den normalen Phytopharmaka-Firmen nicht so wahnsinnig viel machen, weil da scheitert es am Geld. Ja?
Es gibt
Das
dann
heißt
natürlich
nicht.
das Schlupfloch, vielleicht auch in diese seltsamen Nahrungsergänzungsmarkt,
Das
den
ist
wir
für den
kollidieren.
Pharmazeuten ganz übel. Das ist
Ja.
ganz, ganz übel.
Ja.
Und natürlich merke ich auch, dass viele Firmen in dieses Schlupfloch und in diese Nische wollen. Da sind wir leider in einem völlig unkontrollierten Gebiet, weil
Genau.
Nahrungsergänzungsmittel kann jeder also da schreiben sie einen Brief an die Behörde, dass sie das auf den Markt bringen wollen. Da kontrolliert keiner was, sondern das ist dann einfach da. Und es gibt Firmen, die haben super qualitativ tolle Nahrungsergänzungsmittel, aber es gibt eben auch ganz, ganz viel Charlatanerie. Das muss man einfach wirklich sagen.
Ja.
Und man muss natürlich aufpassen, weil da ist die Qualität nicht geregelt. Da
Nee,
gibt
eben.
es keine Qualitätskriterien. Null. Die müssen sich an kein Arzneibuch halten, die müssen keine Studien vorweisen, die müssen gar nichts. Da darf bloß hinterher keiner krank werden und tot umfallen. Das ist das einzige Kriterium. Und das ist natürlich schon ein ganz schwieriges Gebiet, muss ich wirklich sagen. Das ist
Ja.
auch schade, weil da versaut man sich auch das Potenzial der Pflanzen, muss ich schon sagen. Ja. Wenn das dann Nahrungsergänzungsmittel ist, nichts anderes als ein Lebensmittel. Ja. Und wenn wir eine Krankheit damit behandeln wollen, muss man andere Ansprüche an diese Mittel stellen. Ja.
Genau, das ist dann auch schon der Blick Richtung Zukunft. Also was würden Sie denn, wenn Sie jetzt unbegrenzte Möglichkeiten hätten, mal unglaublich gerne erforschen?
Also, was mich mal wirklich interessieren wird, ist dieses dieses typische, wir haben ja viel Stoffgemische, ne? Also in der Phytopharmazie nehmen wir pflanzliche Vielstoffgemische, um Krankheiten zu lindern. Ich nehme schon mal den Begriff des Heilens nicht in den Mund. Aber zum Beispiel, wie Johanniskraut bei Depressionen genau wirkt, da hat man nur ganz, ganz, ganz grobe Vorstellungen. Ja? Man weiß, dass es in klinischen Studien gut funktioniert. Aber Sie haben ein Vielstoffgemisch am Anfang, dann machen Sie einen Extrakt draus, Sie verändern dieses Vielstoffgemisch und dann nehmen Sie das zu sich in Form einer Tablette oder Kapsel. Es kommt also in Ihren Magen-Darm-Trakt. Da haben wir unsere Mitbewohner, die Bakterien, die fangen an, diese Inhaltsstoffe aus der Pflanze massiv zu verändern. Und erstmal genau zu verstehen, welche Veränderungen haben wir, was bedeutet das, was wird dann eigentlich in unseren Körper aufgenommen. Das sind nämlich nicht die Stoffe, die dann original in der Pflanze waren, sondern das sind veränderte Stoffe. Manche werden so aufgenommen, aber viele werden einfach verändert. Da müssen wir also schon mal verstehen, was kommt in unseren Körper. Was macht dann der Darm und vor allem die Leber mit diesen Stoffen? Was kommt dann ins Blut? Das ist wieder eine veränderte Veränderung. Und von diesem Blut, was kommt denn im Gehirn an? Depression ist ja was im ZMS, was in unserem Gehirn sich abspielt. Welche Stoffe sind es denn da, die eine Wirkung ausmachen? Und wie wirken diese Stoffe dann auf diese Neurotransmittersysteme, die verändert sind, bei einer Depression? Das klingt jetzt alles so, ist ja eigentlich logisch. Ja? Wir haben so verschiedene Stellen, da passiert was, die Bakterien machen was, unser Darm macht was, die Leber macht was und dann kommt es irgendwann übers Blut ins Gehirn. Aber das Ganze holistisch anzugucken und diese einzelnen Stationen wirklich auch im Menschen versuchen nachzustellen, das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und wir gucken immer nur winzigste Ausschnitte an. Man kann immer nur kleine Modelle für die einzelnen Schritte machen. Aber das wäre natürlich schon mal faszinierend, das ganze Bild zu sehen und dann auch zu verstehen, warum braucht es denn die vielen Stoffe und nicht bloß einen einzigen, sondern wie wirken diese vielen Stoffe aus der Pflanze zusammen? Was machen die denn anders, als wenn ich jetzt einen einzelnen Stoff nehme?
Genau, also eben, weil man hat ja, die ganze Pharmazie fing ja praktisch so ein bisschen mit dem Saturner und dem Morphium an, so wie ich das recherchiert habe. Genau, richtig, und es war dann dieser eine einzige Stoff, aber wir sagen ja auch, Mensch, das sind Vielstoffgemische und wir richtig, wissen und es nicht.
Genau,
aber
Sie wissen gerade es beim Johanniskraut, man kennt die einzelnen Stoffe sehr, sehr gut, die da drin sind. Ja? Und bei dem einen glaubt man mehr, dass er für die Wirkung wichtig ist, bei dem anderen weniger, aber was im Körper dann letztendlich los ist und wie diese Stoffe zusammenwirken oder ob die noch ganz andere Prozesse im Körper beeinflussen, bei der Depression vielleicht gar nicht im Gehirn, das haben wir nicht verstanden. Das haben wir überhaupt nicht verstanden.
Spannend.
Und da müsste man natürlich investieren in voller Brandbreite. Man kann natürlich ganz, ganz viel heutzutage auch im Computer machen, ja, also Netzwerkanalysen betreiben, das geht. Man kann mit den modernen Omics-Methoden natürlich auch viel machen, also wirklich genau untersuchen, was in dem System Mensch los ist. Aber sowas können wir als Labor, als Lehrstuhl gar nicht leisten. Da braucht man aber Millionen von Forschungsgeldern und müsste einfach eine riesen Bandbreite auch an verschiedenen Expertisen zusammenbringen.
Genau, aber ich empfinde Ihre Arbeit ja auch so ein bisschen als Impulsgeber, um auch einfach, wie Sie eben sagten, diese Lobbyarbeit auch ein bisschen voranzutreiben und Wünsche zu äußern, schadet ja schon mal
absolut.
In der Welt. Ne? Ich finde das halt wahnsinnig spannend. Im Grunde genommen wirkt ja auch jeder Körper nochmal anders. Und ich habe eben auch erst vor kurzem ein Interview mit einer sehr renommierten Kräuterfrau geführt zu dem Thema Wirkstoffe und die ist eben auch, wie Sie, Apothekerin und hat einen hohen biochemischen Hintergrund. Und es ist ja so, selbst für mich, so Hausfrauen wissen, Karotte braucht Fett. Also ne, wie Stoffe zusammen sozusagen wirken. Das ist für mich an der Stelle eingängig. Sie werden mir das auf Molekularebene anders erklären können, aber das ist halt so wahnsinnig kompliziert. Das ist natürlich einfach auch, Stoffe müssen miteinander reagieren. Ne? Das ist einfach auf diesem Erdball so.
Ja. So ist es. Und man darf sich, also es gilt halt der Grundsatz, der relativ einfach zu verstehen ist und der vor 200 Jahren entdeckt wurde. Es kommen Moleküle in unseren Körper, Das ist Alltag. Das kennt unser Körper sehr, sehr gut. Das macht er nämlich jeden Tag, wenn wir was essen, ja. Und da kommen ja Moleküle in unseren Körper, die auch mit unseren Körperfunktionen viel machen. Es ist ja jetzt nicht nur alles Energie und irgendwie Glukose und Fett, ja, sondern da sind ja viele, wenn sie einen Apfel essen, nehmen sie wirklich viele, viele Flavonoide auf, Polyphenole, die ja auch mit den Systemen unseres Körpers, die was für Krankheit und Gesundheit mit dem was zu tun haben, da passiert ja was in diesen Regelkreisen. Ja? Und das zu analysieren, es ist auf dem Reißbrett und auf dem Papier sehr, sehr einfach, aber in der Praxis natürlich wahnsinnig schwer. Aber das ist das Grundverständnis. Ich bringe chemische Moleküle in unserem Körper. Diese chemischen Moleküle, die sind nichts Besonderes, sondern die sind einfach Chemie. Und diese Chemie beeinflusst unser biologisches System. Fertig. Das klingt
Genau.
so wahnsinnig simpel, aber bei den Naturstoffen ist es deswegen so kompliziert, weil die Stoffe selber so kompliziert sind und weil sie jetzt gerade, wenn man zum Beispiel von Extrakten spricht, in einer Vielzahl vorkommen. Es ist ja nicht nur ein Molekül, das ich anschauen muss, sondern das ist eine sehr komplexe Mischung. Und
Genau,
was die
also ich
genau
glaube,
machen kann, da, das ist echt aufwendig.
ja, toll.
Da sind wir methodisch auch noch nicht so weit, das alles perfekt zu entschlüsseln.
Nein, ich glaube, genau, der Rosenduft ist ein perfektes Beispiel dafür. Ne? Das kann man einfach synthetisch nicht nachstellen, ne? Weil ka also kaum eine Nase versteht, wie dieser Rosenduft wirklich funktioniert. Also so, haben Sie denn zum Abschluss irgendeinen Tipp für uns, den wir in unserem Alltag berücksichtigen können? Also mit einer Tasse Tee kann ich zumindest selbst nichts verkehrt machen, wenn ich mir
Wenn
den
es die richtige
Weißdorn.
Pflanze ist,
Genau.
ja.
Fingerhut vielleicht nicht, aber genau. Aber
Fingerhut wäre
Weißdorn.
blöd, ja, genau.
Nein, das ist schon klar. Wir haben ja auch auf jeden Fall was über Giftpflanzen und die Achtsamkeit oder Botanik und so.
Ja.
Haben wir alles im Podcast, Herr Fürst, alles da.
Das ist
Nein,
wunderbar.
aber
Ich
wir.
plädiere, ja, also mein Wunsch ist immer, bleiben Sie
Ja.
rational. Ich bin ein großer Freund der Naturstoffe, das haben Sie gemerkt, aber bleiben Sie rational. Wir schaden uns auch auf der anderen Seite dadurch, wenn wir so tun, als ob diesen Stoffen das Nonplusultra an Naturgeheimnis zukäme. Das ist nicht so. Ja, und die muss ich auch nicht bei aufgehender Sonne und niedergehendem Mond ernten, außer ich weiß, dass dieses Stoffgemisch sich verändert durch Temperatur, ja, Sie wissen, was ich meine. Also, wir müssen aufpassen, wie wir gerade gegenüber denjenigen argumentieren, die das nicht gut verstehen. Und da haben wir oft gerade im medizinischen Bereich, im Hardcore-medizinischen Bereich, Leute, die argumentieren, ja, ihr versteht ja hinten und vorne was, ihr tut immer so, als ob alles toll wäre, was aus der Natur kommt. Nein, über das Stadium sind wir weit hinaus, aber wir müssen rational bleiben. Wir wissen, dass wir tolle Arzneipflanzen haben, die unsere Körperfunktionen beeinflussen können. Und unsere Aufgabe in der Forschung ist es, das rational zu untersuchen und zu sagen, ja, genau so funktioniert's. Und das sind nicht irgendwelche magischen Zustände, die irgendwie den Pflanzen innewohnen. Wenn wir aus dieser magischen Welt so ein bisschen rauskommen, dann tun wir uns gut in dem Sinne, dass wir die Leute auch mitnehmen und überzeugen, die dieses Denken gar nicht abhaben können.
Das auf
Ja.
jeden Fall. Herr Fürst, das war ein sehr, sehr spannendes Plädoyer und ein wunderbarer, wenn auch nur minimaler Einblick in Ihr Forschungsfeld, aber das sollte es auch nur sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch für Ihre knappe Zeit und ja, einen Buchtipp von Ihnen dürfen wir bestimmt noch verlinken.
Sehr, sehr gerne. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen.